herzlich willkommen zum Podcast des DVSM
Rubato, dein musikalisches Studentenfutter.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rubato, dem musikwissenschaftlichen Podcast vom DVSM. Wir freuen uns nach wie vor sehr, Podcastpartner der NMZ zu sein. Für euch bedeutet das, ihr könnt unseren Podcast auch auf der Website des Combrio Verlags finden und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wie versprochen, bekommt ihr heute den zweiten Teil von Marias musikalischer Spurensuche zu hören. In der ersten Folge habt ihr schon von der Jagd nach der Datierung eines stark abgebrannten Notendrucks gehört. Bei diesem Druck geht es um zwei Sonaten für Klavier und Violine, Opus 5, des polnischen Komponisten Ludwig Wilhelm Tepper de Ferguson, einem hochtalentierten Autodidakten, der bei Karl Philipp Emanuel Bachs Freundin studiert hat. Wir konnten bereits klären, wer die Widmungsträgerin ist, was es mit den Kupferstich-Plattennummern auf sich hat, wer die Kupferstecher waren, die diesen Notendruck angefertigt haben, und dann waren wir gerade dabei, die vor den eigentlichen Noten abgedruckte, mysteriöse Subskriptionsliste zu entziffern. Wir haben versucht herauszufinden, wer die Personen aus dieser Namensliste sind. Sie stammen fast alle nur aus einer Stadt, aus St. Petersburg, und gehören zu den hochrangigsten Personen des russischen Zarenhofs. Schaut man sich die dazugehörenden Biografien an, fällt auf, dass viele Subskribenten ihre Ämter Ende 1796 bzw. Anfang 1797 bekommen und dann gleich ein Jahr später 1798 verloren haben. Im zweiten Teil dieser Spurensuche wird Maria euch erzählen, wie es dazu kam. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
Damit das Ganze hier jetzt nicht ganz so trocken wird und ich hier nicht nur mit Jahreszahlen und Daten um mich herumschmeiße und euch damit zuknalle, erzähle ich euch eine kleine Geschichte über den herrschenden Zar Pavel I. Pavel I. war nur 5 Jahre am Regieren, und zwar von 1796 bis 1801, und wurde, wie ich schon gesagt habe, ermordet. Es wird also doch noch richtig kriminalistisch bei uns. Der gute Zar war unglaublich misstrauisch und paranoid. Man müsste wahrscheinlich echt mal untersuchen, ob da nicht wirklich eine pathologische psychische Erkrankung dahinter steckte. Aber er hatte richtig starke Paranoia. Parallelen zu heute sind rein zufällig. Jedenfalls war der Mord an Pavel durch eine Gruppe von Verschwörern eine Art self-fulfilling prophecy. Denn bereits seit seinem Regierungsantritt verdächtigte er jeden und jede des Hochverrats und dass irgendwie jeder ihn abstechen will. Selbst seine Ehefrau, die Zarin Maria Fjodorowna, da dachte er auch, dass sie Mordkomplotte gegen ihn schmiedet, was sicherlich von seiner Kindheitserinnerung geprägt war, als er eben noch den Putsch an seinem Vater, dem Zaren Peter III., mitbekommen hat, der unter ungeklärten Umständen bei diesem Putsch umgekommen ist. Und das Ganze angezettelt auch noch von seiner eigenen Ehefrau, also der Mutter von Pavel, Katharina der Großen. Dazu gibt es übrigens eine herrlich satirische und bewusst etwas anachronistische Serie The Great, sehr zu empfehlen. Aber zurück zu Pavel. Aus dieser Paranoia heraus und den ganzen schlechten Erfahrungen hat er ziemlich viele Leute um sich herum entlassen und durch andere ersetzen lassen und die dann auch gefeuert und dann wieder eingestellt und wieder entlassen und so weiter. Grob kann man sagen, dass es dadurch 3 große Reformwellen gab, wo alles umgekrempelt und umgewälzt wurde. Einmal zum Regierungsantritt, was logisch ist, weil man sich ja vom Alten lösen und eigene Verbündete einsetzen möchte. Ein zweites Mal gab es wegen eines sehr großen Skandals eine Entlassungswelle im Jahre 1798, von dem werde ich euch gleich berichten. Und das dritte Mal Anfang 1800. Die nächste solche Etappe war dann schon wieder zum Regierungsantritt des neuen Zaren, seines Sohns Alexander, im Jahre 1801. Es ist also durchaus kein Zufall, dass viele unserer Subskribenten ihre Ämter, wie sie in der Liste eingetragen sind, im Jahr 1798 auf irgendeine Weise geändert haben. Also entweder verloren oder sie wurden befördert und haben neue Ämter bekommen. Und das hat alles mit diesem Skandal zu tun, von dem ich hier ständig spreche. Und jetzt werde ich euch auch erzählen, um was es sich für einen Skandal handelt. Der Zar, der hatte eine Favoritin, Ekaterina Iwanowna Nelidowa. Angeblich alles rein platonisch, wir wissen es nicht. Jedenfalls hatte sie so einen wohltuenden Einfluss auf den sehr impulsiven und unberechenbaren Zaren, vor allem auf seine Aggressionen gegen andere, die eben von der Paranoia kamen, dass sogar seine Ehefrau, Zarin Maria Fjodorowna, gar nichts gegen diese Favoritin hatte, sondern im Gegenteil sich sehr, sehr eng mit ihr anfreundete und ja, sie sogar dazu brachte, dem Zaren politische Ideen einzuflößen. Kluge Intriganten, Feinde der Zarin, die wussten das Misstrauen ihres Ehemanns auszunutzen und haben ihn dann darauf hingewiesen, dass die eigentliche Macht im Lande ja diese zwei Frauen haben und dass sie hinter seinem Rücken Russland regieren würden. Voller Zorn konfrontierte der Zar seine Gemahlin mit diesen Vorwürfen, und zwar öffentlich. Das war ein riesengroßer Skandal. Und siehe da, in diesem Streit stellte sich die Favoritin Jekaterina auf die Seite der Zarin und verteidigte sie, was für den Zaren Pavel natürlich nur eine Bestätigung des Verschwörungskomplotts gegen ihn war. Jekaterina fiel also in Ungnade und damit all ihre Freunde und Familienmitglieder, denen sie durch ihren Zuspruch bei Hofe sehr, sehr hohe Positionen verschafft hat. Sie wurden aus all ihren Ämtern entlassen, mussten den Hof verlassen, bis auch Jekaterina sich freiwillig dazu entschied, ihnen nachzufolgen. Die Liste samt dem Druck scheint demnach kurz vor diesem Skandalmoment entstanden zu sein. Denn, wie ich schon gesagt habe, Änderungen in der Liste waren ja kurzfristig immer noch möglich und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das noch drin gelassen wurde in der Liste. Und meine Vermutung möchte ich jetzt detailliert untermauern, mit Hilfe von 4 Personen aus der Liste. Achtung, jetzt kommen wieder russische Namen. Von den ganzen in Ungnade gefallenen Leuten, die ihre Ämter aufgeben mussten, darunter sind in unserer Liste vorhanden einmal unsere Jekaterina Nelidowa, hier als Demoiselle du Portrait der Zarin bezeichnet. Und zwar, das ist eine Hofdame, der die Ehre zuteil wurde, ein Medaillon mit dem Porträt der Zarin tragen zu dürfen. Daran sieht man, wie sehr Maria Fjodorowna die Favoritin des Zaren als ihre eigene Vertraute schätzte. Dann gibt es noch den Bruder von Jekaterina, Arkadi Iwanowitsch Nelidow, hier als Generaladjutant verzeichnet. Dann ein guter Freund von Jekaterina, der eine sehr hohe Position innehatte, nämlich der Vizekanzler Kurakin. Und zum Schluss der Cousin von Kurakin, Nelidinsky Melitsky, den ich schon mal erwähnt habe und der in unserer Liste als Staatssekretär verzeichnet ist. All diese Menschen haben ihre Position, wie sie in unserer Liste erscheinen, zum Regierungsantritt des Zaren Pavel neu erlangt und im Sommer bis Herbst 1798 wegen des Skandals verloren. Nelidinsky-Melitsky wurde dabei als erste herausgekickt, nämlich im Juli 1798. Und sie hätten also alle nach ihrem jeweiligen Entlassungszeitpunkt nicht mehr in der Liste so drinstehen können, wie sie eben bei uns drinstehen. Ein weiteres wichtiges Beispiel, das uns bei der Datierung des Druckes hilft und den Entstehungszeitpunkt noch weiter heruntersetzt, ist unser alter Bekannter, der polnische König bzw. Ex-König. Genauer genommen hilft uns sein Tod im Februar 1798 in St. Petersburg. Denn für gewöhnlich tragen sich Leichen ja nicht mehr in irgendwelche Listen ein und können auch nicht unterschreiben. Deswegen dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dass die Subskriptionsliste bereits vor seinem Tod schon im Umlauf war. Ob der König auch nachträglich herauskorrigiert worden wäre, wenn die Liste erst nach seinem Tod abgeschlossen worden wäre und dann in Druck gehen würde, das sei dahingestellt. Denn, mal ehrlich, würde man aus der Liste seiner Unterstützer einen polnischen König, wenn auch einen toten polnischen König, herausstreichen? Ein so prestigeträchtiges Aushängeschild? Wir wissen es nicht. Das heißt, unsere zeitliche Obergrenze liegt jetzt bei Anfang 1798. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man die zeitliche Untergrenze bestimmen kann, also wann frühestens die Liste entstanden sein kann. Und dazu helfen uns wieder 2 Männer aus unserer Liste. Einmal ein gewisser Graf Piotr Andrejewitsch Schuwalow.
Monsieur le Comte de Schuwalow était Congénéral.
Der nur für sehr kurze Zeit in seinem Amt war. Schade für ihn, gut für uns. Er war nämlich exakt vom 29. November 1797 bis 28. März 1798 Generaladjutant. Das stützt erstens wieder unsere Annahme, dass die Liste bereits vor Anfang 1798 abgeschlossen war Zweitens bedeutet es, dass sie bereits vor dem 29. November 1797 existiert haben muss. Sonst müsste Graf Schuwalow ja irgendwie hellseherische Fähigkeiten haben und sich dreist mit einem Amt eintragen, das er noch gar nicht bekommen hat. Noch weiter heruntersetzen lässt sich der Zeitpunkt durch einen Herrn Sergei Iwanowitsch Plischew,
Monsieur de Plischew et de Congeneral,
der schon am 24. September 1797 sein Amt als Generaladjutant, mit dem er in unserer Liste steht, aufgegeben hat, weil er befördert wurde. Das heißt, die Liste muss bereits vor seiner Beförderung existiert haben. Das ist der absolut frühest ermittelbare Zeitpunkt für den Beginn unserer Subskription, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn man bedenkt, dass Tepper ja selbst erst circa Ende August dieses Jahres in St. Petersburg ankam, dann ist das sehr erstaunlich, dass er schon direkt, so kurz nach seiner Ankunft im September, als er in St. Petersburg noch ein komplett völlig unbekannter Komponist war, begonnen hat, Subskribenten zu sammeln und einige Monate später die ganze Prominenz des Hofes auf seiner Liste beisammen hatte. Wie lässt sich das bloß erklären? Dazu werfen wir zum Schluss einen Blick in Teppers Tagebuch. Moment mal, welches Tagebuch? Die Nachfahren des ältesten Bruders von Tepper, ja, die gibt's noch, die leben in Frankreich und besitzen ein Originalmanuskript der Memoiren von Tepper, die er auf Französisch um 1810 verfasst hat. Daneben haben sie auch noch eine Kopie von Teppers Memoiren, die circa 1911 von Nachfahren angefertigt wurde. Aber zwischen dem Originalmanuskript 1810 und dieser Kopie von 1911 gibt es so einige Abweichungen. Daraus kann man schließen, dass die Kopie eben nicht von dem Originalmanuskript erstellt wurde, sondern von einem weiteren handschriftlichen Original Teppers kopiert worden ist. Dieses zweite Originalmanuskript haben die Nachfahren dann tatsächlich vor kurzem entdeckt, und zwar auf eBay. Leider handelt es sich aber nur um Fotokopien des Originals, welches Tepper vermutlich um 1827 verfasst hat. Wo das Original ist, von dem diese Fotokopien gemacht wurden, das weiß bisher niemand. Auch nicht der eBay-Verkäufer. Olga Bayert, die russische Historikerin, die sich mit Tepper beschäftigt, hat all diese Versionen ausgewertet, zusammengefügt und ins Russische übersetzt und herausgegeben. Und ich übersetze das Ganze für euch wiederum ins Deutsche. Ja, dieses Lost in Translation ist nicht so optimal, ich weiß. Aber das französische Original wurde leider bisher nicht veröffentlicht. Wir können also eventuelle Fehler und Ungenauigkeiten in der Übersetzung nicht überprüfen und auch nicht vermeiden. Wir müssen eben damit arbeiten, was wir momentan haben. Ich zitiere also, mit einigen Auslassungen, einen für uns sehr, sehr relevanten Abschnitt aus diesen Memoiren. Und nun war ich in St. Petersburg. Ich machte viele Bekanntschaften unter den Russen, denen ich im Ausland begegnet war, insbesondere während meiner Studienjahre in Straßburg. Ich wurde freudig empfangen und ihren Freunden vorgestellt. Die Gastfreundschaft, die St. Petersburg schon immer ausgezeichnet hat, zeigte sich in vollem Umfang. Fast überall wurde ich mit einem gedeckten Tisch empfangen, was eine große Abwechslung zu der Situation war, in der ich nicht wusste, was der Tag bringen würde. Dieses Interesse an meiner Person, verbunden mit meinem Talent, brachte mir Erfolg. Und nicht einmal einen Monat später war ich so bekannt, dass ich mich gezwungen sah, meine Bekanntschaften auszuwählen, da mein Tag gar nicht lang genug war, um alle zu besuchen. Fast jeden Tag zur Mittags- und Abendessenszeit standen Kutschen vor meiner Tür. Man hat mir eine Freundlichkeit erwiesen, die ich nie vergessen werde. Diese Freundlichkeit zeigte sich am besten, als ich ankündigte, dass ich die Sonaten, die ich in Hamburg komponiert hatte, per Subskription herausgeben wollte. Es fanden sich sogleich Subskribenten in großer Zahl. Gräfin Schuwalowa, damals die oberste Hofmeisterin der Großfürstin Elisabeth, legte der Zarenfamilie die Subskriptionsliste vor und ich hatte die Ehre, die Namen aller erhabenen Personen am Anfang der Liste eingetragen zu sehen. Diesem Ereignis habe ich es zu verdanken, dass mir einige Jahre später die Ehre zuteil wurde, die Großfürstinnen, gemeint sind die Zarentöchter, zu unterrichten. Bald schon hatte ich mehrere Schüler und dann wuchs die Zahl noch weiter und weiter an. Das ist jetzt quasi wie eine kleine Auflösung und Bestätigung für uns, dass wir vorher mit unseren ganzen Indizien mit dem Beginn der Subskription im September 1797 sehr richtig lagen. Denn Tepper erzählt, wie er in der neuen Stadt gleich eine enorme Gastfreundschaft erfährt. Anscheinend kennen alle seinen Vater und er wird gleich nach einem Monat schon, also im September, in die High Society aufgenommen, herumkutschiert, auf Partys eingeladen Und dann kommt das Spannendste. Er berichtet von gewissen Sonaten, die er noch in Hamburg, also 1796, vor seiner Abreise nach Russland komponiert hat. Und als er seinen neuen Freunden von dem Wunsch erzählt, diese auf Subskriptionsbasis veröffentlichen zu wollen, haben sich dann super, super viele von diesen neuen Freunden sofort in die Liste eingetragen. Und der Höhepunkt dieses Hypes war, dass Gräfin Shuvalova, eine sehr hochgestellte Hofdame, die übrigens auch auf unserer Liste verzeichnet ist, als
Comte Shuvalov Grand Maîtresse.
Die hat sich Tepper und die Liste geschnappt und ist mit beiden schnurstracks zur Zahnfamilie gerannt. Und die anwesenden Zahnfamilienmitglieder haben sich tatsächlich alle eingetragen, wie wir ja in unserer Liste sehen können. Bei den Sonaten, die Tepper ja nicht näher benennt, handelt es sich höchst wahrscheinlich um unsere Deux-Sonate. Zu dem Schluss kommt übrigens auch Olga Bayert. Denn obwohl Tepper tatsächlich mehrere Sonaten in Russland veröffentlicht hat, scheiden diese aus unterschiedlichen Gründen aus. Zum Beispiel seine Sonate A Quartement, das Digitalisat kann man wieder in der Herzogin Anna Amalia online einsehen. Diese Sonate scheidet aus, weil als Verleger auf der Titelseite nur Dittmar mit seinem alleinigen Namen angegeben ist. Und wir wissen, dass das frühestens ab Frühjahr 1799 gewesen sein kann, als die beiden Verleger sich getrennt haben. Das war aber nicht der Zeitpunkt, an dem Tepper in Russland ankam. Und in seiner Schilderung kam ja die Begegnung mit der Zahnfamilie unmittelbar nach seinem Ankommen zustande. Die Sonate pour le fortepiano, Opus 6 für Maria Pavlovna und die zwei Grand Sonate Opus 8 und Opus 11 tragen höhere Opuszahlen als unsere zwei Sonaten Opus 5 und haben zudem höhere Plattennummern bei dem Verlag Gerstenberg und Dittmar, also 129, 153 und 193. Das heißt, auch sie sind höchstwahrscheinlich später entstanden als unsere Sonaten. Was auch sehr wichtig ist, Tepper spricht von den Sonaten in der Mehrzahl. Das heißt, es muss sich um mehrere in einem Druck veröffentlichte Sonaten handeln und nicht um einzelne herausgegebene Sonaten. Denn so wie er es beschreibt, gab es ja nur eine Subskriptionsliste, das heißt auch nur einen gemeinsamen Druck. Und auf diese Beschreibung passt tatsächlich nur der Druck unserer Deux-Sonate. Falls es sich in den Memoiren also tatsächlich um die Erwähnung unserer zwei Sonaten Opus 5 handelt, wurde die Subskriptionsliste tatsächlich sehr, sehr unmittelbar nach Teppers Ankunft in Russland begonnen und stützt daher sehr stark unsere vorherige Hypothese über den Beginn der Subskription im September 1797. Ich fasse also kurz zusammen, was wir alles auf dieser Reise so herausgefunden haben. Erstens, durch die Biografie des Komponisten, dass er ab 1797 in St. Petersburg war, wo auch der Verlag Gerstenberg und Dittmar sowie der Großteil der Subskribenten aus unserer Liste sich befand. Was natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Druck in St. Petersburg entstand, obwohl eine Ortsangabe auf den Noten selbst fehlt. Das heißt wiederum, dass der Druck frühestens 1797 erscheinen konnte, als Tepper in St. Petersburg ankam. Zweitens, durch die Plattennummer haben wir den ungefähren Zeitraum von 1796 bis 97 für den Druck angepeilt. Und durch die Verlagsgeschichte und vor allem die Trennung unserer zwei Kollegen haben wir das Frühjahr 1799 als spätestes Entstehungsdatum des Druckes festgelegt. Als wir uns die Subskribentenliste selbst angeguckt haben und die Biografie der Subskribenten und ihre Ämterlaufbahn durchgegangen sind, hat es den Entstehungszeitraum, zumindest von der Liste selbst, auf ca. September 1797 bis Anfang 1798 eingegrenzt. So lange ist diese Liste wahrscheinlich im Umlauf gewesen. Durch die Memoiren von Tepper haben wir erfahren, dass diese Liste, wie wir vermutet haben, sehr bald nach seinem Ankommen im Umlauf war und sich sehr schnell sehr, sehr viele Subskribenten fanden, sodass eine Finanzierung des Druckes eigentlich überhaupt kein Problem darstellen sollte und die Arbeit an dem Druck sehr schnell begonnen werden konnte, vermutlich. All das führt uns zu der Annahme, und wie ich finde, zu einer berechtigten Annahme, dass der Druck höchstwahrscheinlich Ende 1797 oder Anfang 1798 entstanden ist. Glückwunsch, wir haben die Datierung endlich, zumindest halbwegs, geknackt. Yay! Durch Teppers Tagebücher bekommen unsere Dösonats außerdem eine besondere Bedeutung in seinem Oeuvre. Denn ihre Entstehung ist ja aufs Engste verbunden mit dieser entscheidenden Begegnung mit der ganzen Zarenfamilie. Und er sagt ja selbst, dass genau diese Begegnung ihm zu seiner Karriere bei Hofe als erfolgreicher Komponist, angesehener Musiklehrer und ihm zu seiner Stelle als Kapellmeister verholfen hat. Aber auch darüber hinaus sind seine Memoiren unglaublich spannend zu lesen, denn sie sind ein wertvolles Zeitzeugnis, in dem sich nicht nur die individuelle Lebensgeschichte eines Kosmopoliten, eines Mannes von Welt spiegelt, sondern eben weil er so viel herumgekommen ist, ist es eigentlich ein Spiegel der Geschichte ganz Europas. Er war Zeit seines Lebens mit so vielen bekannten und berühmten Persönlichkeiten befreundet. Mit Beethoven, mit Haydn, mit Fürsten und Königen. Er hat bedeutende geschichtliche Ereignisse selbst erlebt und aus erster Hand davon berichtet. Deswegen hoffe ich so sehr, dass die Nachfahren Teppers diesen geschichtlichen Wert der Memoiren erkennen und endlich das französische Original veröffentlichen. Das ist mehr als überfällig, denn nur dann kann es wirklich für weitere, intensive und internationale Forschung zugänglich gemacht werden. Und natürlich hoffe ich, dass dadurch Teppers Musik wieder zum Erklingen gebracht wird. Auch der Verlag Gerstenberg und Dittmar, der so, so wenig bekannt ist, muss meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Denn erstens war er ja der Pionier aller Musikverlage in Russland mit einem Wahnsinnseinfluss auf die Entwicklung des dortigen Musikverlagswesens und deshalb natürlich auch prototypisch für einen russischen Musikverlag. Und zweitens ist das natürlich ein einzigartiges Beispiel für den Aufbau eines Vertriebsnetzes zwischen zwei so weit entfernten Standorten. Das alles sind sehr wertvolle Beiträge für die Erforschung des Verlagswesens im 18. und im frühen 19. Jahrhundert. Jetzt neigt sich unsere musikwissenschaftliche Detektiv- und Forschungsreise dem Ende zu. Und ich habe euch ja versprochen, am Ende noch die Anekdote über Beethoven und Tepper zu erzählen. Und hier kommt sie. Wieder ein Ausschnitt aus Teppers Memoiren, wieder von mir übersetzt. In Prag, gemeint ist das Jahr 1796, vermutlich im Herbst, traf ich Beethoven, der gerade aus Berlin zurückkehrte. Wir verbrachten einige Tage zusammen. Ich hatte sogar ein lustiges Abenteuer mit ihm. An einem Sonntag nahmen wir die Kutsche, um eine Fahrt zu machen. Um einen Fluss zu überqueren und den Weg abzukürzen, lenkte unser Kutscher die Kutsche direkt in den Fluss. Als ich sah, dass andere Leute dasselbe taten, war ich nicht beunruhigt. Aber bald merkte ich, dass wir nicht nach links, sondern nach rechts abgebogen waren, was uns in Richtung der Stromschnellen führte. Schließlich brach ich die Stille und rief dem Kutscher zu, er solle anhalten, während die Gesten und Schreie der anderen Leute mir bestätigten, dass wir in Gefahr waren. Beethoven, der wahrscheinlich gerade von einer neuen Sonate träumte, bemerkte nichts, bis das Wasser die Kutsche füllte und seine Füße nass wurden. Als er sich umsah, umgeben von Wellen, stieß er einen so markerschütternden Schrei aus, dass er mich ebenso erschreckte wie die gefährliche Situation selbst. Und das Pferd erschrak auch. Wir konnten es nicht mehr im Zaum halten. Zum Glück schafften wir dann doch, es zu bändigen. Denn die Stute, die vor unsere Kutsche geschirrt war, war nicht besonders flink. Irgendwie schafften wir es, aus der Kutsche rauszuklettern. Ich weiß selbst nicht genau wie. Ich konnte nicht anders, als über mich selbst und den armen Beethoven und all sein Gestikulieren zu lachen. Wenn du jemals einen Schiffbruch musikalisch darstellen musst, sagte ich zu ihm, dann kannst du jetzt aus dem Stegreif komponieren. So, das war es jetzt aber wirklich. Mir hat es super viel Spaß gemacht heute mit euch und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und dass ihr etwas Neues für euch mitnehmen konntet und etwas lernen konntet. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim eigenen Durchfausten und Stöbern in alten Archiven und Quellen. Bleibt neugierig und macht's gut!
Das war's mit einer weiteren Folge von Rubato. Haltet die Ohren steif, wir freuen uns aufs nächste Mal.